Erntedankfeier so gemacht, dass wir hier einen leeren Tisch aufgestellt hatten und jeder, der kam, hat dann einfach etwas mitgebracht, da die wenigsten noch einen Garten mit Gemüse haben, was sie zumindest beim Supermarkt kaufen, haben es dann während dem Gottesdienst draufgelegt und haben gesagt, persönlich gesagt, wofür bin ich eigentlich dankbar? Wofür bin ich Gott dankbar? Ich hatte mitbekommen, dass ein Pastorenfreund von mir aus Dietzenbach, er hat schon mal Erntedank so gemacht, dass er auf dem Erntedankaltar lauter, eigentlich hat er gelber Sackmüll ausgebreitet und hat gesagt, guck mal, in was für einer Wegwerf und völligen Gesellschaft wir sind. Wir haben mehr als genug, wir produzieren so viel Müll und jedes Produkt steht für irgendwas, was wir gekauft haben, meistens in uns reingestopft haben. Und dann bis auf das wir ein bisschen zunehmen, eigentlich doch wieder das meiste ausscheiden. Erntedank, und dann ist so die Frage, wir haben hier gut gegessen und gut nette Zeit miteinander. Wo kommt eigentlich Erntedank her? Und sicher ist es einerseits eine total sinnvolle Sache, wer an Ernte, wer in der Landwirtschaft an Ernteaktionen beteiligt war, der weiß, da wird echt viel gearbeitet und meistens auch froh, wenn alles drin ist, wenn alles in den Scheunen ist. Und dann wird eigentlich meist gefeiert danach. Ist eigentlich so auch was vielleicht Gewachsenes, Historisches, Logisches. Und unser christlicher Ursprung von Erntedank rührt ein bisschen vom Laubhüsten- oder Sukkotfest her, und ich möchte uns mal dieses Fest ein Stück weit vorstellen und was es damit zu tun hat. Es ist ein jüdisches Fest und da lesen wir aus 5. Mose 16, mit hinten am Beamer wird diese Textstelle mitzulesen sein. Und da heißt es im 5. Mose, das ist das 5. Buch von Mose, Kapitel 16, Abvers 13, auch das Laubhüttenfest soll am Ende der Erntezeit, wenn das Getreide gedroschen ist und die Trauben gekeltert sind, gefeiert werden. Und zwar 7 Tage lang, nicht so wie wir, sondern nur mal einen Tag, sondern 7 Tage lang. Bei diesem Fest sollt ihr fröhlich sein, zusammen mit euren Söhnen, euren Töchtern, euren Sklaven und Sklavinnen, den Leviten, den Ausländern sowie den Witwen und Waisen, die in euren Städten wohnen. Feiert dieses Fest 7 Tage lang zu Ehren des Herrn eures Gottes an dem Ort, den er bestimmt hat. Denn der Herr, euer Gott, schenkt euch reiche Ernten und segnet all eure Arbeit. Es soll ein reines Freudenfest sein. 3-mal im Jahr soll jeder Mann in Israel vor dem Herrn, eurem Gott, an dem Ort erscheinen, den er dafür bestimmt hat, zum Fest der ungesäuerten Brote, zum Fest der Ernte und zum Laubhüttenfest. Doch ihr sollt nicht mit leeren Händen vor ihm erscheinen. Jeder soll so viel geben, wie er kann, je nachdem, wie reich der Herr, euer Gott, euch gesegnet hat. Ein Text, mehrere tausend Jahre alt, und in der jüdischen Kultur und in dem im heutigen Israel, aber auch dort, wo jüdische Gemeinden sind, wird dieses Fest, dieses Laubhüttenfest noch heute sehr traditionell gefeiert. Und hier, um den biblischen Kontext zu verstehen, es gibt 7 jüdische Feste. Und da habe ich jetzt eine kleine Übersicht gemacht. Und zwar können wir das hier sehen. Da ist das erste Fest im Jahr ist das Pessachfest, ungefähr um die Zeit von Ostern herum. Da soll dem Auszug Israels aus Ägypten gedacht werden, an das Passahlamm, das sie gegessen haben, beziehungsweise dass sie von den Klagen, von den Plagen und von der schlimmsten Plage verschont wurden. Im Pessachfest integriert ist das Fest der ungesäuerten Brote und der Erstlingsfrucht. Dann kommt 7 Wochen später das Schawotfest oder Wochenfest. Wochen steht für 7 Wochen. Und wenn man 7 Wochen plus 1 Tag rechnet, dann kommt man auf wie viele Tage? auf 50 Tage. Und das Wort Pfingsten leitet sich von 50 ab, ist vom Griechischen her von Pentekost. Also das Wochenfest für uns gleich wie das Pfingstfest, so ungefähr die ähnliche Zeit, war ein wichtiges Fest. Ich glaube, hier sind sogar die Monate dran. Genau, man sieht Pessach, März, April ungefähr, das Fest der ungesäuerten Brote und Fest der Erstlingsfrucht jeweils März, April. Das sind innerhalb von 8 Tagen all diese 3 Feste. Dann kommt dieses Pfingstfest, Schabbat, 7 Sabbate plus 1 Tag im Mai, Juni ungefähr. Dann kommt ein Festtag, mit können die Israeliten bis heute nichts anfangen. Das ist das Posaunenblasen. Das findet im 7. Monat, der heißt Tischri, nach jüdischem Kalender, ist für uns September, Oktober, war vor 2-3 Wochen ungefähr. Und obwohl es der 7. Monat ist, feiern da die Israeliten das Neujahrsfest. Das ist so, wie wenn wir im Juli einfach sagen, ach, wir machen Silvesterparty oder Neujahrsfeier. Im Juli ist eigentlich viel besser wie im 31. Dezember. Wer wäre alles dafür, außer Ramona und Deborah? Die mögen es beide sehr warm, das weiß ich. Ja, das Posaunenblasenfest, auf das ich jetzt nicht weiter eingehe, aber wo die Juden nicht die Bedeutung kennen oder wissen. Dann gibt's dieses Fest, heißt Yom Kippur, Versöhnungstagfest. Ein sehr kompliziertes Fest einerseits, das möchte ich auch nicht näher beleuchten, nur dass ihr im Blick habt, das ist eins von den 7 Festen. Und dann das letzte Fest im Jahr ist das sogenannte Sukkot-Fest. Wir haben also 3 Frühjahrsfeste, wir haben ein Fest im Sommer und wir haben 3 Herbstfeste. Und interessant ist, das 7. Fest wird bei den Israeliten in ihrem, vom Kalender im 7. Monat gefeiert. Und wie viele Tage lang? 7 Tage. Ist doch mal interessant, he? Das 7. Fest im 7. Monat, 7 Tage lang. Die Juden wohnten in einer Laubhütte zur Erinnerung an die Zeit, in den Zelten während der 40 Jahre in der Wüste. Jetzt musst du mal gucken, Larina, ich habe hier eine Übersicht. Gehen wir auf eine Übersicht. Die letzten Sonntage zeige ich immer wieder dieses Schaubild. Das ist so das, ich hätte jetzt fast gesagt, die Reise nach Jerusalem. Es ist eigentlich von die alttestamentliche Abfolge von der Schöpfung von Adam und Eva. Die Arche Noah findet da oben statt. Dann haben wir die Patriarchen Abraham, Isaak, Jakob, die 12 Söhne Jakobs, die Plagen Israel in Ägypten. Und dann haben wir hier dieses Passahlamm, von dem ich ja erzählt habe, dass das passiert ist als eines der Feste. Und dann in dieser Zeit zwischen Auszug aus Ägypten und Einzug in Kanaan war das Volk Israel 40 Jahre in der Wüste. Und jemand sagte erst neulich zu mir, wenn man vom Roten Meer bis nach Israel kontinuierlich durchwandern würde, dann würde man das in wenigen Tagen schaffen. Das Volk Israel ist 40 Jahre hier, wie man sieht, so richtig im Kreis gelaufen und gelagert und die sind nicht vorangekommen. Und da sind spannende Geschichten entstanden, was da Gott mit dem Volk Israel gemacht hat. Und in dieser Zeit haben sie ja keine feste Behausung gehabt, sondern nur irgendwelche Hütten. Und jetzt kannst du dieses Modell da zeigen. Und zwar so ist ein zum Beispiel Modell, wie so eine Laubhütte heutzutage aussieht, wenn sie die bauen. Und zwar die wichtigste Vorbereitung für dieses Fest, dieses Sukkot-Fest oder Laubhüttenfest, ist das Aufstellen von so einer Hütte. Und das wirklich Wichtige daran ist, dass sie muss provisorisch sein, unter freiem Himmel stehen. Das Dach wird so mit Palmenzweigen Palmzweigen bedeckt, dass man noch den freien Himmel sehen kann. Kann auf dem Balkon stehen, solange der Balkon keinen Dachvorsprung hat. Aber man sieht es wohl auch in Israel, dass die, wenn die nicht viel Platz haben, dass sie einfach auf dem Bürgersteig das aufbauen. Oder halt im Garten oder im Hinterhof, irgendwo, wo es passt. Die feiern das heute so, dass die wirklich diese Zeit, die Mahlzeiten, auch das Schlafen in diesen Laubhütten vornehmen, außer wenn es regnet. Dann sind sie davon frei, aber eigentlich soll trotzdem dieses symbolisieren, es ist durchlässig, es ist nur auf Zeit und es ist nicht eine feste Behausung. Es muss eben provisorisch sein unter freiem Himmel. Was ist die Bedeutung dieses Laubhüttenfestes? Und da heißt es in 3. Mose 23, Vers 42, ich glaube, das habe ich jetzt nicht auf der Folie. 7 Tage sollt ihr in Laubhütten wohnen, dass eure Nachkommen wissen, wie ich die Israeliten habe in Hütten wohnen lassen, als ich sie aus Ägyptenland führte. Ich bin der Herr, euer Gott. Das Wohnen in der Laubhütte ist ein Wohnen auf Zeit. Das Leben ist nicht gleichbedeutend mit Wohlstand und Besitz und einer gesicherten Existenz. Es gibt eine andere Haltung. Das Leben bedeutet eigentlich sowas wie unterwegs sein, unterwegs bleiben. Wir können uns nichts Festes bauen. Jemand sagte, das letzte Hemd hat keine Taschen. Mit leichtem Gepäck unterwegs sein. Das Volk Israel wurde durch die Wüste von Gott begleitet und von der Wolke der Herrlichkeit Gottes beschattet. Da war eine Wolkensäule bei Tag und eine Feuersäule bei Nacht, die zu sehen war und die das Volk geführt hat und vor jeder Gefahr beschützt hat. Das Volk lebte damals in der Gegenwart Gottes. Und zur Zeit des Laubhüttenfestes ist die Ernte schon eingefahren. Die Kornspeicher sind voll. Eigentlich ist es so, da würde man sagen, so und jetzt das Beste. Den besten Festsaal mit den edelsten Sachen. Und für die Israeliten war es damals so, eigentlich könnt ihr euch jetzt sowas von die Bäuche reiben, stolz auf das sein, was ihr jetzt hier eingebracht habt. Und dann sagt er, nee. Und wisst ihr was, gerade jetzt, wo eigentlich der Wohlstand so richtig sich ausbreiten würde, bedenkt, dass ihr eigentlich hier nur Durchreisende seid auf der Erde. Nur auf eine Zeit und du hast nichts Festes, was du als Behausung nehmen kannst. Unsere eigene Behausung, der Körper ist nur eine Hülle auf Zeit. Gerade da soll Israel die festen Häuser verlassen und in die wackelige Laubhütte umziehen, um sich darauf zu besinnen. Wir verdanken unser Leben und unsere Existenz allein dem Schutz Gottes und seiner Barmherzigkeit. Nicht Reichtum und Macht sind die Existenzgrundlagen. Merken wir, widerspricht ein bisschen dem, was wir denn so manchmal auch gesagt bekommen. Wo jemand mal zu meinem Jugendleiter gesagt hat, weißt du, das ist so, der Kluge lebt vom Dummen und der von der Arbeit. Guck, dass du irgendwo an einem anderen Punkt dich in die Bildungsschiene einreißt und dann hast du eine gute Existenz und Reichtum und Macht, Einfluss. Aber auch eine noch so feste Burg ist nicht sicherer als eine Hütte. Wer sicher ist, ist nur dadurch sicher, dass Gott ihn beschützt. Und der Sternenhimmel, der nachts durch das Dach der Hütte leuchtet, soll den Menschen lehren, den festen Glauben an Gott, das Fundament seines Hauses, das Fundament für sein Lebenshaus zu sein. Und dem Armen sagt diese Sukkot-Hütte, dass er ja auch nicht hilfloser ist als das Volk damals in der Wüste. Und wir haben in den letzten Sonntagen manche Lektion schon gelernt, wie Gott sein Volk versorgt hat. Wo für uns unvorstellbar, da gibt's doch jetzt keine Lösung. Entweder sie müssen jetzt verdursten, das geht ja innerhalb von 3 Tagen, oder sie verhungern und das tut man innerhalb von 40 Tagen. Und doch hat Gott sie versorgt. Und selbst der Ärmste, der sich vielleicht ähnlich wie in den, könnte sagen, in den Vororten dieser Ballungszentren von Indien, in Indien oder in Brasilien, wo die Slums und die Favelas sind, leben eigentlich auch nicht ärmer. Oder vielleicht jetzt manch ein Flüchtling, der in irgendeiner Zeltstadt wohnen muss, lebt auch nicht ärmer wie das Volk Israel in der Wüste. Und dann für die Israeliten noch ganz wichtig, Israel wurde als Nation geboren, als sie in den Hütten wohnten, nicht im Wohlstand. Das ist ein interessanter Gedanke. Das war einfach, man musste sich helfen. Es war 1948 auch nicht einfach, als sie den Staat Israel ausgerufen haben. Es war einfach, aber dort wurden sie als Nation geboren. Gottes Wort und Gegenwart ist die einzige Garantie für unser Leben. Nehemia ist ein interessanter Mensch, der mit Esra zusammen maßgeblich, und jetzt brauchen wir nochmal das Schaubild von dem Überblick, Altes Testament. Und zwar haben wir, nachdem wir die Wüstenwanderung hier oben sehen, sehen wir, wie sie ins Land Kanaan reinkommen, verschiedene Richter. Simson ist einer, den man vielleicht auch kennt aus manchen Geschichten. Dann kommen die Könige Saul, David, Salomo und dann passiert ein Riss durch das israelische Volk. 10 Stämme wenden sich ab von Jerusalem und wollen auch nicht mehr Gott in der Form dienen im Tempel. Und nur 2 Stämme, Juda und Benjamin, genau, nicht, dass jetzt was falsch sagen, Juda und Benjamin bleiben in Jerusalem. Und die einen werden dann in die assyrische Gefangenschaft weggeführt, die 10 Stämme des Nordens, und sind weg. Und die nur 2 Stämme werden in die babylonische Gefangenschaft geführt und haben bis heute ihre Identität bewahrt, weil sie nach 70 Jahren in der Gefangenschaft in Babylon wieder zurückkommen. Und Nehemia und Esra sind die 2 Männer, die das Ganze mitbewegen, dass dieses Volk wieder heimkommt nach Kanaan und den Tempel neu aufbaut. Und Nehemia hat im Zusammenhang des Festes, des Laubhüttenfestes, was sie nach 70 Jahren das erste Mal wieder gefeiert haben, Nehemia ist auch ein Prophet und er spricht da, da sprach er zu ihnen in Nehemia 8, Vers 10, darum sprach er zu ihnen, geht hin und esst fette Speisen. Also früher habe ich das überhaupt nicht attraktiv gefunden. Ich mag überhaupt nichts Fettiges, aber Fett ist ein Zeichen von Wohlstand, das ist das Beste. Also versuch mal ein Croissant ohne Fett zu backen. Der schmeckt einfach nicht, der muss genauso, wenn da so ein Kuchen mit richtig viel Fett gebacken ist, dann schmeckt der einfach besser. Das ist für manch einen Hungerhaken nicht zu glauben, aber so ist es. Darum geht hin, esst fette Speise und trinkt süße Getränke und sendet davon auch denen, die nichts für sich bereit haben, denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn und ihr seid nicht bekümmert, und jetzt viele kennen, was dann hier heißt, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Was für ein Hammer! Immer wieder kenne ich das auch so in Zeiten, wo ich von jemandem mal Ermutigung brauche oder so, dass erinnere dich dran, denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke oder ist unsere Kraft. Und hier wird es in Zusammenhang mit einer geilen Party und mit richtig viel Essen und Trinken gebracht. Denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Interessant ist, dass zu der Zeit dieses Laubhüttenfestes im Tempel damals, zur Zeit des Tempels, wurde von einem Priester ein goldenes Gefäß am Brunnen Schiloah mit Wasser gefüllt, unter Trompetenblasen und Jubelrufen zum Tempel geführt und dort neben dem Altar ausgeschüttet. Und dabei las der Priester immer folgenden Text aus Jesaja 12, die Verse 1 bis 3. Und zwar heißt es: Dann wirst du sagen, ich danke dir, Herr, du warst über mich zornig und dein Zorn hat sich gelegt und nun tröstest du mich. Siehe, Gott ist meine Rettung, ich vertraue ihm und habe keine Angst. Gott ist mein Herr, der Herr ist meine Stärke und ich lobe ihn. Er wurde mein Retter. Ihr werdet mit Freuden aus den Quellen seines Heils Wasser schöpfen. Was für ein Bild, was da passiert. Da wird Wasser genommen, in einem goldenen Gefäß ausgeschüttet und dann, ihr werdet mit Freuden aus den Quellen seines Heils Wasser schöpfen. Und weiter, ihr werdet dann sagen, danke dem Herrn, ruft seinen Namen an, sagt der ganzen Welt, was er getan hat, erzählt allen, wie groß sein Name ist. Singt für den Herrn, denn er hat Großes getan, verkündet es auf der ganzen Welt. Jubelt und freut euch, Einwohner Jerusalems, denn der Heilige Israels, der unter euch lebt, ist groß. Erntedank. Ernte, wir können nur ernten, was gesät wurde. Ernte hat etwas aber auch mit Arbeit zu tun. Ernte ist eine Sache, da musst du auch den richtigen Zeitpunkt abpassen. Da muss man auch fleißig sein. Das funktioniert nicht zu sagen, denn, oh ja, jetzt ist wahrscheinlich meine Zeit rum, das soll jetzt im anderen Mal. Nee, Erntezeit ist echt manchmal Extremzeit. Und dann kommt aber Ernte und Dank, das zusammengesetzte Wort, da kommt noch der Dank. Ernte ist nicht garantiert. Äußere Einflüsse können die Ernte stark beeinflussen. Wir kriegen das mit. Ich komme ja aus einer Apfelregion im Bodensee. Und wir sehen, wie die Bauern versuchen, den Hagel, der bei uns eigentlich regelmäßig die Ernte kaputt machen kann, mit Hagelnetzen zu über, also die ganzen Felder mit so Hagelnetze zu über, zu schützen. Und da werden auch Druckwellen in die Luft hochgeschossen, wenn Gewitter naht. Das hört sich dann so an, so du, du. So aus weiter Entfernung, dass die alle 30 Sekunden so Druckwellen hochschießen, in der Hoffnung, das würde die Wolken durcheinander bringen und es kommt kein Hagel runter. Wer das noch nie erlebt hat, der denkt, was ist denn hier los? Ist da, haben die Krieg in der Schweiz, weil wir quasi nahe an der Grenze sind? Und dann stellt man fest, durch die Hagelnetze werden die Äpfel nicht mehr so schön rot. Die ganzen Vitamine sind nicht mehr so da. Wir haben zwar jetzt keine Hagelschäden mehr, aber nicht mehr die Qualität, die wir haben wollen. Äußere Einflüsse können Ernte beeinflussen. Und ich kann es nur bedingt steuern. Bin ich nur dankbar, wenn die Ernte gut ist? Oder bin ich dankbar für das Leben, das Gott schenkt? Das Leben, das Gott mir geschenkt hat. Und was macht das mit uns, dass Gott gerne mit uns feiert? Ja, dass er gerne unter uns wohnen möchte, mit uns in Beziehung lebt. Jesus war an diesem Laubhüttenfest, war er auch in Jerusalem, und da gibt's eine Geschichte, wie er in Johannes 7, Vers 37. Ihr habt jetzt aufgrund der Bibelstellen schon mitbekommen, welcher Appell da war. Also die Ernte war drin, die Scheunen waren voll, die Leute sind nach Jerusalem gepilgert, haben, das war ja übrigens auch, man hätte gar nicht so viele Unterkünfte haben können für die Leute, als dass sie irgendwo in Hütten oder so halb im Freien schlafen. Die haben wirklich 7 Tage lang gegessen und getrunken. Das wäre so, wie wenn wir jetzt alle schon alles hier aufgegessen hätten und jeder von euch so nur noch da sitzt und sagt, ich kann mich nicht mehr konzentrieren, weil ich so viel gegessen habe. Und am letzten Tag des Festes, nachdem die 7 Tage essen und getrunken, bis wirklich nichts mehr reinpasst, am letzten Tag des Festes, heißt es in Johannes 7, Vers 37, was der höchste Tag des Festes war, trat Jesus auf und rief, wen da dürste, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Also der hat sicher nicht von irgendeinem, der hat nicht nur irgendwo ein Fass Appleboy oder so gehabt oder sonst noch so ein Wasserreservoir, wo er sagt, die sind ja sicher nach 7 Tagen fahren alle verdurstet. Gut, vielleicht hat der eine oder andere schon einen Brand gehabt, so nachdem der gefeiert hat. Aber der hat von was anderem gesprochen. Wenn du merkst, dass das ganze Essen und Trinken in dich reinstopfen, diesen Hunger nicht nach Leben stillt, nicht nach einer Lebensperspektive von, ich weiß, dass ich im Frieden mit Gott lebe und ich weiß, dass ich nicht rennen muss in einer Rennbahn, um mir Karriere, Vermögen, alles anzusammeln, um irgendwie mir und meinen Kindern ein gutes Leben zu geben, sondern ich muss es vor allem auf das Fundament stellen, wenn Gott doch mein Fokus ist, dann könnte ich auch in einer einfachen Hütte wohnen, um mir bewusst werden, er ist doch mein Versorger. Und was für ein interessanter Gedanke, wie der Priester am Tempel Wasser ausgießt, wie es da heißt, dass da also Ströme fließen werden zu dem ganzen Volk, zu allen Menschen hin, sagt der ganzen Welt, was er, also Gott, getan hat, erzählt allen, wie groß sein Name ist. Und Jesus sagt, wen der dürste, der komme zu mir und trinke, an genau diesem Fest. Und das ist das Spannende, wenn wir Erntedank feiern, wenn wir heute auch, wir essen ja nachher noch weiter, dass wir bei dem wissen, es geht gar nicht drum, Gott möchte nicht nur unseren physischen, unseren biologischen Mangel stillen, sondern er möchte eigentlich diesen Mangel im Herzen stillen. Und darum wirbt er und sagt, ey, glaub doch, dass mit mir Party feiern echt Spaß macht, dass ich nicht langweilig bin, nicht trocken, sondern es darf laut und fröhlich zugehen und ich bin gern in eurer Mitte. Und so möchte ich beten und ihn einfach bitten, dass wer das möchte, dass er von jedem von uns, die wir hier heute Morgen sind, diesen Herzensmangel ausfüllt oder vielleicht auch die Verlustängste und zu wissen, wenn Gott dein Versorger ist, dann kann Reichtum echt Spaß machen und Freude machen, aber das ist nicht die Sicherheit. Und dann ist Mangel nicht bedrohlich, weil wir niemals tiefer fallen können wie in Gottes Arme. Amen. Okay, ich möchte beten. Jesus, ich danke dir, dass dieses Laubhüttenfest mehr ist als nur ein jüdisches Fest. Auch wenn wir es gar nicht so nachfeiern müssen und wenn wir da auch gar nicht in irgendeinem, wenn man auch kein Israel-Freund werden muss oder Fan, sondern einfach nur zu begreifen, Jesus, du hast auf diesem Fest ausgerufen, ich kann den Lebensdurst stillen, der in dir ist. Und Jesus, ich bete echt, dass du diesen heutigen Morgen, diesen Erntedank-Gottesdienst echt dazu gebrauchst, dass vielleicht der eine oder andere, oder dass wir einfach in unserem Herzen da uns öffnen können und sagen, Jesus, füll du den Mangel aus in meinem Herzen, in meinem Umfeld. Zeig mir, wie durch dein Wort die Bibel, zeig mir durch Menschen, die mir vielleicht Hilfestellung geben können, wie kann ich diesen Gott besser kennenlernen, der mir zwar vom Religionsunterrichten von Weihnachten, Ostern bekannt ist, aber mit dem ich noch gar nicht in einer lebendigen Beziehung lebe. Und Gott, ich danke dir echt, dass du so ein großes Interesse an uns hast. Und dass es dich freut, wenn es uns gut geht. Aber dass wir echt in dieser demütigen Haltung sind. Ich kann mir auf nichts einbilden, was ich erwirtschaftet oder geerntet habe. Es kommt doch alles nur von dir. In Jesu Namen. Amen.